Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heute mit Vera Linz
und Markus Richter.
Facebook will das Steuer rumreißen. Wir beschäftigen uns heute unter anderem mit dieser vermeintlichen Neuausrichtung des sozialen Netzwerks und mit einem künstlerischen Virtual Reality Projekt, das psychische Krankheit nacherlebbar machen will.
Aber zuerst, nach der ersten Netzmusik Falls von Gisbel, müssen wir über das Thema sprechen, das seit gestern die Schlagzeilen und Timelines bestimmt: die Anschläge auf die Moscheen im neuseeländischen Christchurch und deren mediale Aufarbeitung.
Topic.
Am Freitag wurden im neuseeländischen Christchurch Anschläge auf zwei Moscheen verübt. 49 Menschen sind nach bisherigen Angaben ermordet worden. 4 Verdächtige, 3 Männer, eine Frau wurden festgenommen. Einer der mutmaßlichen Täter hat wahrscheinlich vor der Tat ein Dokument online gestellt, das auf den ersten Blick wie ein wirres Manifest eines rechtsextremen Terroristen wirkt.
Ja, und die Tat selbst wurde wahrscheinlich vom selben Mann auf Facebook live gestreamt. Und neben dem Entsetzen und der Trauer über diesen Anschlag stehen wir schon wieder vor der Frage, wie wir damit umgehen sollen, dass Terroristen digitale Plattformen als Massenmedium für die Verbreitung ihres Gedankenguts nutzen. Katharina Peetz fasst zusammen.
Die neuseeländische Polizei ruft dazu auf, das Filmmaterial nicht weiter zu verbreiten. Verschiedene Medien veröffentlichen das Video dennoch in Auszügen oder in Filmstandbildern. So war auf Bild.de zwischenzeitlich ein Zusammenschnitt aus Sequenzen des Tätervideos zu sehen, mit dem Hinweis, dass das Video nicht vollständig gezeigt werde, weil die Szenen unerträglich seien. Auch Auszüge des sogenannten Manifests sind auf diversen Medienseiten nachzulesen. In den sozialen Medien werden die Inhalte weiter verbreitet und zahlreich kommentiert. Bernard Perksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, sieht bei dem Anschlag in Christchurch einen allgemeinen Zusammenhang.
Und das ist der Zusammenhang, dass der Terrorist, der Attentäter, das mediale Echo einkalkuliert, einplant, sich vielleicht sogar vorbereitet und genauso scheint es ja hier zu sein. Hier hat jemand bereits auf den medialen Effekt hinkalkuliert. Also darauf hingesetzt, dass Menschen diese Videos dann verbreiten, dass sie geteilt werden oder sogar, wie in diesem Fall, von einem journalistischen Medium dann präsentiert werden. Grotesk.
Schon bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 konnten Zuschauer die Geschehnisse im Fernsehen live beobachten. In Zeiten von Handyvideos und sozialen Medien gelangen noch leichter Bilder von Attentaten ins Netz und damit an eine große Öffentlichkeit. Das zeigten in der Vergangenheit beispielsweise die Anschläge in Nizza, Brüssel, Paris und Berlin. Man müsse davor warnen, solche Bilder weiter zu verbreiten und durch Kommentierung groß zu machen, so Pörksen.
Denn das ist ja genau die Gefahr, dass wir nun nicht mehr über diese entsetzlichen Taten nachdenken oder unser Mitgefühl artikulieren gegenüber denen, die da umgebracht oder verletzt worden sind, sondern dass so etwas entsteht, was man eine Art Attentatspornografie nennen könnte.
Es sei eine ethisch-moralische und gleichzeitig professionelle Herausforderung par excellence, vor der man in einer solchen Situation stehe.
Und genau über diese Situation wollen wir jetzt mit Caroline Schwarz sprechen. Sie ist Journalistin und befasst sich mit Rechtsextremismus und Desinformation im Netz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Es gibt ja wie immer nach solchen Taten Diskussionen darum, ob und wie viel man den Tätern Raum gibt. Es gibt langsam so einen Konsens immer, immer weniger. Sie raten sogar davon ab, direkt aus diesem Manifest zu zitieren. Warum?
Ich glaube, man kann ganz kleine Teile zitieren oder zumindest einordnend benennen. Aber grundsätzlich ist es falsch, sowohl das Manifest in Anführungsstrichen weiter zu verbreiten, auch nur in Auszügen oder auch das ganze andere Material. Weil letztendlich ist das Ganze Teil seiner Inszenierung und Medienstrategie eben über dieses Pamphlet und diese ganzen anderen Dinge sich selbst als Held zu inszenieren und gleichzeitig aber auch Nachahmer zu inspirieren, ihm das Ganze nachzutun. Und die spricht er auch in diesem Manifest ja explizit mehrfach an.
Trotzdem gibt es die Forderung, über dieses Manifest oder über dieses Dokument zu reden. Kann man denn trotzdem etwas aus diesem Dokument lernen oder warum ist es vielleicht trotzdem wichtig, darüber zu sprechen?
Also ja, man kann ganz viele Dinge auch aus diesem Manifest ablesen. Zum einen gibt bereits der Titel Aufschluss über die Ideologie des Täters gewissermaßen. Der Titel ist The Great Replacement, auf Deutsch der große Austausch. Das ist eine Ideologie, die kommt uns auch in Deutschland und in Europa ziemlich bekannt vor. Das ist eben die Ideologie des Ethnopluralismus, dahinter steckt der Wunsch danach, der Wille danach, dafür zu sorgen, dass kulturelle Homogenität herrscht und auch religiöse Homogenität und dagegen eben in Anführungszeichen was unternommen werden muss.
Wer sich genauer mit dem Manifest beschäftigt, findet eine ganze Reihe von teilweise abstrusen Elementen, die gar keinen Sinn ergeben. Also zum Beispiel Verweise auf das Videospiel Fortnite, Namen einer rechten Online-Kommentatorin, einen wirren Text über die angebliche Ausbildung des Autors in der US Navy zum Beispiel.
Der investigative Journalist Robert Evans hat für das Magazin Bellingcat recht genau in einem Artikel aufgeschlüsselt, dass das alles Memes, also Internetsprech mehr oder weniger ist. Welcher Funktion dient das?
Das ist eine ganze Reihe von Inside-Jokes quasi, die wir sehen, die dort eben dazu dienen, Gleichgesinnte anzusprechen, die sich eben in diesen gleichen Online-Communities bewegen. Der Journalist Kevin Roos von der New York Times hat das Ganze so als Bad-Signal bezeichnet, das dazu da ist, eben diese Leute anzusprechen, mit diesen Inside-Jokes anzuleiten und eben auch so ein bisschen Identität zu stiften für diese Communities. Tatsächlich ist vieles davon auch dazu da, von der eigentlichen Ideologie abzulenken, gleichzeitig auch eben so zu shitposten im gewissen Sinne. Das heißt, einfach ganz viele Dinge in dieses Pamphlet zu packen, die dazu dienen, Journalisten auf die falsche Fährte zu führen, Leute zu inspirieren in gewisser Weise.
Nur zum Verständnis, ist es dann so zu verstehen, dass die Ideologie, die dort aber auch drin ist, trotzdem ernst zu nehmen ist? Oder kann man dieses Dokument tatsächlich als einen unfassbar zynischen Trollpost verstehen?
Es ist in großen Teilen tatsächlich unfassbar zynisch, das muss man sagen. Diese Witze wirken vollkommen grotesk angesichts dieser terroristischen Tat. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele Hinweise darauf, welcher Ideologie er da folgt. Und er sagt zwar selbst, dass er eben nicht Teil einer Gruppierung ist, aber dass er sich von vielen Leuten inspiriert fühlt. Also es gibt mehrfach Hinweise darauf, dass er sich von Anders Breivik inspiriert gefühlt hat, der eben auch so ein Manifest veröffentlicht hat, auf das er sich wiederum bezieht. Das kann man daraus schon ablesen. Es ist nicht nur voller Inside-Jokes, aber diese sind eben auch dazu da, abzulenken von dem tatsächlichen Motiv und Gehalt dieses Pamphlets.
Die Ankündigung des Anschlags mit den Links auch zu diesem Dokument und dem Facebook-Account, der dann dieses Video gestreamt hat, die sind ja auf der Plattform 8chan veröffentlicht worden. Das ist so eine Internetplattform, auf der anonym und ohne jede Moderation vor allem rassistische, antisemitische, homophobe und faschistische Inhalte, also alles, was dunkel und schlimm ist, gepostet werden.
Glauben Sie, dass 8chan eine Rolle bei der Radikalisierung solcher Menschen wie diesem Täter spielt? Oder ist das eine Plattform, die man austauschen könnte und das könnte auch eine andere gewesen sein?
Also es ist schwierig, jetzt schon zu viel Vermutungen anzustellen über das tatsächliche Motiv des Täters. Ich glaube, davon sollten wir Abstand nehmen. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass diese Plattform, aber auch andere dazu da sind, eben Menschen gleicher Gesinnung zusammenzubringen, ohne dass sie sich jetzt eben irgendeiner rechtsextremen Gruppierung oder Ähnlichem anschließen müssen. Man sieht aber auch, dass immer wieder neue Plattformen dieser Art auftauchen. Also 4chan zum Beispiel war der Vorgänger von 8chan. Zu 8chan ist man damals gegangen, weil angeblich diverse Inhalte zitiert wurden, die eben aber auch teilweise illegal waren. Das heißt, wir sehen immer wieder, wenn Leute auf bestimmten Plattformen nicht mehr das machen können, was sie wollen, ohne Rücksicht auf Verluste, gehen sie eben auf die nächste Plattform, gründen neue Plattformen und so weiter. Das spielt da schon eine große Rolle. Letztendlich sieht man aber auch, dass nicht nur 8chan eine Rolle gespielt hat in diesem Zusammenhang, sondern dass er dann schon eben, um Reichweite zu erzielen, sich auf Facebook-Livestreams gestützt hat und auch Instagram genutzt hat und aber auch die Links zu seinem Dokument auf Twitter verbreitet hat. Und der Twitter-Account war eben auch erst jetzt im Februar gerade erst angelegt worden. Also auch Teil dieser ganzen Inszenierung.
Wir sprachen mit der Journalistin Caroline Schwarz. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Crystal clear, the way you feel about yourself, I assure you isn't real. You're hurt, I fear, but I don't care how severe. No matter what, I'll help you heal the scars that you conceal. Just talk to me, we can take all the time we need. I'll lead through thick and thin to make sure you never bleed. Please talk to me, your voice is all that I want to hear. I'll always be right here, I promise I won't disappear. No, no, no.
Teach me.
Don't say you're weak, but while, and just like old days, we could go play. We'll be together against the monsters left to slay. When the storm puts a halt to our budding romance, I will protect you endlessly from the flow. Just hold me closer.
Weather Girl von Dane Harvey und Where's Today. Das ist Musik von der EP Wholesome Songs, inspired by Doki Doki Literature Club. Und das ist ein großer Widerspruch, weil die Musik hört sich zwar heilsam an, aber Doki Doki Literature Club ist ein Horrorspiel und es ist alles andere als erbaulich.
Breitband, Medien und Meinungen.
Ja, und heute mit Jenny Gensmer. Hallo.
Hallo ihr beiden.
In diesen Wochen finden in Deutschland viele Proteste statt, für Maßnahmen gegen den Klimawandel und gegen Uploadfilter im Netz. Aber auch in Russland sind viele Menschen für ein freies Internet auf die Straße gegangen.
Und sie protestieren dort auch gegen einen Gesetzentwurf, und der soll offiziell das Internet sicherer machen, mal ganz knapp zusammengefasst vor Angriff und Ausfällen, indem so die Idee, die Datenströme nur noch über russische Server laufen sollen. Aber die Demonstrierenden sehen dahinter anscheinend etwas anderes, oder?
Naja, sie befürchten, dass in Russland, dass sie da kein Internet mehr haben und dass es dann sozusagen darauf hinausläuft, dass es nur noch ein russisches Netz gibt. Und hinzu kommt, der Datenverkehr soll nicht nur eingegrenzt, sondern er soll auch besser kontrolliert werden als bisher. Die Internetdiensteanbieter etwa, die sollen verpflichtet werden, immer moderner werdende Software zur Überwachung und Kontrolle der Inhalte zu nutzen, also von Chats, E-Mails und Suchanfragen. Aber dieser ganze Prozess, das muss man auch sagen, ist längst im Gange. Diese Woche etwa wurde bekannt, dass russische Provider IP-Adressen von mehreren Servern blocken mussten, unter anderem von dem Anonymisierungsdienst Tor und von Protomail. Die bieten verschlüsselte E-Mail-Services an. Und ähnliche Erfahrungen hat auch der Messenger-Dienst Telegram gemacht. Den hatte Russland letztes Jahr noch versucht, dazu zu zwingen, seine verschlüsselten Chat-Nachrichten zugänglich zu machen, was allerdings nicht ganz funktioniert hat.
Ja, und auch in den USA soll ein neues Gesetz verabschiedet werden, das mit der Kontrolle seiner Bürger im Internet zu tun hat. Und zwar geht es hier um solche Menschen, die staatliche Leistungen aufgrund von körperlichen Behinderungen erhalten. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, offenbar spielen diese US-amerikanischen Sozialversicherungen mit dem Gedanken, Facebook und Twitter dazu zu verwenden, ihre Patienten zu kontrollieren. Das hat die New York Times berichtet und bezieht sich auf so ein Dokument der US-amerikanischen Sozialversicherungsbehörde für den Kongress letztes Jahr. Daraus geht hervor, dass man sich mit Hilfe von Facebook und Twitter vergewissern will, ob Menschen, die staatliche Leistungen wegen einer körperlichen Einschränkung bekommen, diese überhaupt brauchen. Also, wenn man Leistungsbezieher dann beim Frisbee-Spielen im Park sieht, zum Beispiel auf Facebook oder auf Twitter, dann wäre das so ein Grund anzunehmen, dass der Mensch ja dann auch arbeiten gehen könnte. Also, hier könnten künftig auf sehr undurchsichtigen Weg Rückschlüsse und Entscheidungen über Patientinnen und Patienten gezogen werden.
Naja, und natürlich fragt man sich dann auch sofort, wie interessiert auch hierzulande, also deutsche Versicherungen, an Social-Media-Inhalten sein könnten.
Nie wieder Frisbee im Park. Die CDU arbeitet gerade an einem Konzept für einen eigenen Newsroom. Das hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer dem Junge Union-Magazin Entscheidung gesagt. Gute Erfahrungen habe man mit dem Livestream beim ersten Werkstattgespräch der Partei gemacht. Macht die CDU also jetzt in Zukunft ihre Berichterstattung selbst und ich sag mal ohne uns?
Also zumindest wird die Parteichefin mit den Worten zitiert: Wir waren Herr über die Bilder, wir haben die Nachrichten selbst produziert und in diese Richtung werde es weitergehen. Zwar betont Annegret Kramp-Karrenbauer, unabhängiger Journalismus sei weiterhin wichtig, aber für die Leiterin des Spiegel Hauptstadtbüro, Melanie Ammann, sieht das eher tatsächlich so aus, als wolle hier eine Partei die bessere Journalistin sein.
Es ist unsere Aufgabe als Journalisten, die Ereignisse im politischen Raum zu beobachten und zu berichten und zu kommentieren. Und da empfinde ich es einfach als etwas anmaßend, wenn eine Partei dann sagt, wir machen einen Newsroom, als sei es eine Redaktion und sozusagen ein journalistischer Betrieb, den sie da aufziehen. Es ist eine Presseabteilung oder eine PR-Abteilung, vielleicht auch eine Kommunikationsabteilung, aber es erfüllt nicht die Aufgabe von Medien in unserer Gesellschaft.
Naja, und problematisch daran, sagt Melanie Ammann, ist nicht nur, dass Parteien ihre eigenen Interviews führen, die draußen so wirken sollen, als wären sie objektiv und journalistisch, sondern auch, dass dieser eigene Newsroom in der Parteienlandschaft Schule zu machen scheint.
War ja nicht die erste, die hatten, die CDU. Die AfD hat im Februar 2018 angekündigt, sowas Ähnliches versuchen zu wollen. Allerdings bis jetzt ohne Ergebnis.
Ja, und wenn diese Erfahrung tatsächlich Schule macht, dann könnte das so weit gehen, dass Politikerinnen und Politiker in Deutschland ihren PR-Berichterstattern dann eher ein Interview geben als tatsächlich unabhängigen Journalistinnen. Aber ich glaube nicht daran. Ich glaube, das würde sozusagen wie ein Bumerang auf sie zurückwirken. Aber wir werden sehen und wir verabschieden jetzt erstmal eine tatsächlich unabhängige Journalistin. Vielen Dank, Jenny Denzma, für die Medien und Meinungen.
Gerne.
Die passenden Links dazu gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Genau wie den zur nächsten Netzmusik von Dude York, The Lake.
Besprechung.
2018 war ein wahrlich schlechtes Jahr für Facebook. Ein Jahr voller Skandale und schlechter Zahlen. Eine Geldstrafe wegen des Cambridge Analytica-Skandals, bei dem Daten von Millionen Nutzern abgegriffen wurden. Es gab Datenlecks und Vorwürfe wegen der Verbreitung von Fake News. Und zuletzt auch noch einen Rückgang der Nutzerzahlen in Europa. All das hat die Schlagzeilen bestimmt.
Was macht man in so einer Situation? Man verkündet, dass man jetzt das Ruder herumreißen werde. Das mag sich zumindest Facebook-Chef Zuckerberg gedacht haben, als in der vergangenen Woche in einem langen Blogpost ankündigte, das Netzwerk Facebook wird sich ändern. Statt Öffentlichkeit soll in Zukunft die Privatsphäre im Vordergrund stehen. Die Dienste, die Facebook anbietet, sollen verschlüsselt funktionieren.
Also das ziemliche Gegenteil von dem, was Facebook bisher ausgemacht hat. Sollte die Ankündigung in die Tat umgesetzt werden, dann wäre das der radikalste Wandel des sozialen Netzwerks, der überhaupt vorstellbar wäre.
Und das Sollte ist natürlich sehr groß, aber es geht auch ein großes Raunen durch die Tech-Community. Jochen Dreyer fasst die Reaktion zusammen.
Das Geschäftsmodell war und ist auf das genaue Gegenteil ausgelegt. Und so lesen sich dann auch die Reaktionen darauf. Markus Böhm legt auf Spiegel Online den Finger in die Wunde.
Zuckerberg erwähnt in seinem Post, dass der Trend seit einigen Jahren in Richtung privater statt öffentlicher Kommunikation geht. Er spricht aber nicht aus, dass Facebook selbst ein gewichtiger Grund dafür ist.
Und das ist genau der Punkt. Nicht nur die Abhörskandale rund um Snowden und der NSA, sondern Facebook selbst hat viele Menschen zu einem stärkeren Schutz der Privatsphäre getrieben. Sie wollen nicht, dass ihre Kommentare oder Posts für immer öffentlich im Netz zu finden sind. Sie ziehen sich in private Gruppen zurück. Statt öffentlich zu kommunizieren, nutzen sie verschlüsselte Messenger. Schon jetzt bietet der Messenger WhatsApp, der zum Facebook-Konzern gehört, verschlüsselte Kommunikation an. Eine Reaktion auf Kritik, bevor zu viele User die App wechseln. Manfred Kläuber vom Deutschlandfunk meint aber in einem Kommentar:
Wenn Zuckerberg nun argumentiert, durch die Zusammenlegung werde die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf mehr Dienste im Facebook-Kosmos ausgeweitet, dann erscheint sie wie eine jämmerliche Schutzbehauptung. Sie richtet sich in erster Linie an die Politik, die in vielen Staaten offen darüber nachdenkt, Facebook endlich einen ordnungspolitischen Rahmen zu verpassen.
In diese Bresche schlagen viele Kommentatoren. Denn der Ruf nach Zerschlagung des Konzerns wird immer lauter. In der EU diskutiert man schon lange, wie Facebooks Macht eingeschränkt werden kann. Und auch in den USA ruft etwa die Senatorin und Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren dazu auf, Facebook zu zerschlagen. Und das ist nicht unvorstellbar. In den 80ern wurde der Telekommunikationskonzern AT&T zerschlagen und Microsoft entging dieser harten Regulierung in den 90ern nur knapp. Facebook könnte also gezwungen werden, einzelne Dienste zu verkaufen. Mit einem Schachzug, der auch im Blogpost erneut angedeutet wird, könnte Zuckerberg diesem Schicksal entgehen. Und dieser Zug sieht ironischerweise eine Zusammenlegung vor.
Wenn du heute jemanden auf Facebook schreiben möchtest, dann musst du den Messenger nutzen. Auf Instagram Direct oder eben auf WhatsApp WhatsApp. Wir wollen den Menschen eine Wahl geben, damit sie alle erreichen können, in allen Netzwerken und von jeder App.
Auf den ersten Blick ein Dienst am Nutzer, vor allem, weil dann alle Nachrichten verschlüsselt sein sollen. Aber auch ein mögliches Mittel gegen Regulierung. Das sagte Martin Fehrensen vom Social Media Watch Blog gegenüber Deutschlandfunk Kultur. Denn es wäre durch die Zusammenlegung
dementsprechend schwierig, dann tatsächlich von der Politik dort ranzugehen und zu sagen, das wollen wir jetzt aufbrechen. Das ist alles miteinander verschränkt.
Zuckerberg könnte also mit seiner Idee eines neuen Facebooks vor allem die Macht des alten Facebooks schützen wollen. Trotzdem macht seit dem Blogpost ein Begriff die Runde, der Pivot. Viele Analysten sind der Meinung, dass dies der Wendepunkt ist, an dem Facebook sich grundlegend ändern wird und auch muss. Denn wenn private Nachrichten und Chatgruppen im Vordergrund stehen sollen, dann würde die große Geldmaschine von Facebook eine viel kleinere Rolle spielen. Der Newsfeed.
In an encrypted messaging app, an advertiser can't see who you are or what you might be interested in nearly as well as they used to be. Instead, Facebook wants to give businesses an opportunity to let us buy and sell things from within a messenger or a WhatsApp.
Was Casey Newton vom Online-Magazin The Verge hier beschreibt, erinnert stark an die App WeChat, dem chinesischen Giganten, mit dem bereits 1 Milliarde Menschen chatten, spielen, bezahlen und einkaufen. Es könnte aber durchaus sein, dass Facebook schon zu viel Vertrauen verspielt hat, sodass die enttäuschten Nutzer in Zukunft kein Interesse haben werden, noch mehr ihre Aktivitäten dort zu verbinden. Der Pivot könnte zu spät kommen.
wenn er denn überhaupt kommt. Zumal es ist nicht das erste Mal, dass Facebook mehr Privatsphäre in Aussicht stellt. Schon 2014 kam Mark Zuckerberg mit solchen Versprechen um die Ecke. Passiert ist nichts.
Ja, was hat es mit diesem Pivot, das ist der Fachbegriff für Kehrtwende, habe ich diese Woche gelernt. Also was hat es mit diesem Pivot auf sich? Darüber haben wir mit Stefan Heuer gesprochen. Er ist Korrespondent für das Wirtschaftsmagazin Brand 1 in San Francisco. Und als erstes haben wir ihn gefragt, ob Facebook den größten Pivot der Tech-Geschichte hinlegen könnte.
Es kommt darauf an, ob man überhaupt von einem echten Pivot oder einem Schwenk oder Kurswechsel sprechen kann. Da kann man verschiedene Messgrößen sich anschauen, den Umsatz, die Bewertung des Unternehmens, wie viele Nutzer es hat. Die Zahlen sehen alle sehr eindrücklich aus. Also Facebook zum Beispiel, 2,3 Milliarden Menschen benutzen es, 20% Anteil im weltweiten Online-Werbemarkt. Aber wenn man von den Zahlen jetzt mal Abstand nimmt, Facebook hat einfach ein ganz einfaches Geschäftsmodell. Kann man Überwachungskapitalismus nennen und sollte man auch, denke ich. Und wenn sich das wirklich ändern sollte und Privatheit plötzlich im Mittelpunkt steht, dann wäre das sicherlich eine Wende oder zumindest eine Zäsur. Aber im Moment, glaube ich, ist es viel zu früh zu sagen, die Firma wird sich grundsätzlich ändern.
Gehen wir jetzt aber mal für die theoretische Diskussion davon aus, das ist ernst gemeint. Wie könnte denn dann konkret das Geschäftsmodell von Facebook aussehen? Mit welchen Daten würden denn dann Werbegelder generiert werden?
Das ist eine gute Frage. Wenn man wirklich die Messaging-Plattformen, die verschiedenen, also WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger und wer weiß, was da noch alles dazukommen könnte, dicht miteinander integriert, was zum Teil ja auch schon in Angriff genommen wurde und zum Teil dafür verantwortlich ist, dass Facebook gestern einen riesen Outage hatte, dann würde man viel, viel weniger Werbung platzieren können. Denn wenn Leute miteinander privat oder in kleinen Gruppen sprechen, chatten, Informationen austauschen, kann man die natürlich nicht permanent bewerben wie mit einem Newsfeed. Das ist ein Problem. Da gibt es natürlich auch andere Modelle, wie es WeChat in China vormacht, indem man nämlich mobile Bezahlsysteme integriert, alle möglichen Dienstleistungen integriert, dass man für Tickets bezahlen kann, dass man für Buskarten bezahlen kann, dass man seine Bankgeschäfte abwickeln kann und so weiter und so fort, Taxis. Das sind alles Sachen, wo Facebook noch keine richtige, praktikable Antwort hat. Und ob diese ganzen Sachen so schnell rundlaufen, um die möglichen Einbrüche beim traditionellen Anzeigengeschäft aufzufangen, ist eine große Frage.
Könnte das auch bedeuten, dass sich Facebook dann vielleicht zu einem kostenpflichtigen Netzwerk mal entwickeln könnte?
Der Gedanke steht ja schon lange im Raum. Ich glaube, den Ideen haben die Facebook-Leute bis eine Absage erteilt. Denn damit würde sich natürlich auch der Nutzerkreis verkleinern. Es gibt auch Umfragen, zumindest in den USA, wo man Leute gefragt hat, was wäre es euch denn wert? Und in der Regel sagen die Leute zwar, theoretisch finden sie die Idee ganz gut, mehr Privatsphäre zu haben und dafür zu bezahlen. Aber wenn sie dann gefragt werden, was wollt ihr eigentlich dafür bezahlen, dann stellt sich raus, das Freemium-Modell oder das kostenlose Modell kommt bei den Leuten eigentlich am besten an. Wahrscheinlich auch, weil sie gar nicht verstehen, welchen Handel oder schlechten Handel sie eingehen, ihre privaten Daten einer Firma zu übergeben und dafür einen kostenlosen, in Anführungszeichen, Dienst zu nutzen.
Jetzt heißt es also, wenn man mit diesem Pivot nachdenkt oder ein bisschen darüber spricht, kommen schnell sozusagen sehr viele Stolpersteine. Die Frage, ist es überhaupt ernst gemeint? Da stellt sich mir ja vielleicht auch ganz generell die Frage, ist einfach die Ankündigung eines Pivots, ohne dass dann irgendwas passiert, auch ein wirtschaftliches Werkzeug? Und wenn ja, zu welchem Zweck benutzt man das?
Solche Ankündigungen wie diese jetzt von Mark Zuckerberg sind natürlich PR-Instrumente. Da geht es um Schadensbegrenzung, da geht es darum, Kritik abzuwehren und vor allen Dingen auch dem wachsenden Druck sich entgegenzusetzen, Facebook stärker zu regulieren. Da gibt es ja erhebliche Bemühungen in den USA und in Europa. Hier laufen auch inzwischen Ermittlungen wegen des Datenteilens mit Dutzenden von anderen Firmen. Das heißt, da steht Facebook unter erheblichem Druck. Und man kann auch sagen, die Firma steht unter wirtschaftlichem Druck, denn zum einen ist das Nutzerwachstum in den Kernmärkten USA und Europa deutlich abgeflacht, bis sogar rückläufig. Wo die Firma sehr viele oder die meisten Nutzer hat, ist im Rest der Welt, / Asien. Und da kann man pro Nutzer viel, viel weniger Geld verdienen. Das heißt, sie müssen sich ganz schnell was einfallen lassen, ihr Kerngeschäft mit etwas anderem zu ergänzen oder sogar zu ersetzen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass Facebook interne Probleme hat, dass ihnen nämlich die Spitzenleute weglaufen. Gerade diese Woche haben sich wieder zwei verabschiedet. Die Gründer von den Apps WhatsApp und Instagram haben schon längst die Biege gemacht. Inzwischen ist auch einer der engsten Vertrauten von Zuckerberg gegangen. Das heißt, bei Facebook brennt im Moment etwas die Bude.
Wir wissen jetzt also nicht, was Facebook tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten tun wird. Aber es hat ja nun auch schon tatsächliche Pivots gegeben, also nicht nur Ankündigungen. Welches waren denn die erfolgreichsten und wie haben die funktioniert?
Der erfolgreichste meiner Meinung nach war eigentlich das, was Steve Jobs mit Apple gemacht hat. Apple war ja im Grunde genommen auf dem Sterbebett und weitgehend abgeschrieben. Und dann kam plötzlich in relativ schneller Folge der iPod raus. Das war, glaube ich, 2001 und dann 2007 das iPhone. Und das iPhone wird eigentlich normalerweise als die große Wende und das geniale Comeback für Apple gesehen. Denn das war eine Firma, die hat PCs hergestellt oder Laptops und Desktops. Und dann ist sie plötzlich umgestiegen auf ein MP3-Spieler. Auch wenn große Teile der Wirtschaft darüber gelächelt haben, ist Apple nach wie vor, was iPhones angeht, die große goldene Gans im Handybereich und sackt 90% der Gewinne in dieser Branche ein. Und jetzt kommt natürlich wieder der Punkt für Apple, wo es sich überlegen muss, in welche Richtung schwenke ich als nächstes. Sind es Dienstleistungen, sind es völlig andere Geräte? Aber das ist eigentlich generell einer der erfolgreichsten Pivots.
Könnte man also sagen, wenn sich Facebook vielleicht daran orientiert, könnte es gut gehen. Wie sieht denn die Gegenseite aus? Also was ist in einem Pivot, der wirklich also spektakulär schiefgegangen ist?
Ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte, ist Kodak. Kodak stand im Grunde genommen für viele, viele Jahrzehnte für Fotografie. Der Kodak-Moment. Ob es Filmabzüge waren oder Dias, Kodak war synonym für diese Technologie. Kodak hat auch die ersten Digitalkameras entwickelt und es gab auch einen CEO, der sich dafür stark gemacht hat, das umzusetzen. Aber die Firma selber wollte nicht, denn sie wollte nicht von ihrem Kerngeschäft Abschied nehmen, mit dem man so herrlich Geld verdient hat. Könnte man sagen, Parallelen zum Newsfeed-Geschäft bei Facebook vielleicht. Das wäre jetzt eine gewagte Parallele, aber warum nicht? Und was ist aus Kodak geworden? Die Firma hat heute, glaube ich, noch knapp 6.000 Angestellte, ist ein Schatten ihrer selbst und stellt Drucker für die Industrieanwendungen her. Kein Mensch benutzt mehr Kodak Digitalkameras oder Filme.
Der Journalist Stefan Heuer, Korrespondent für die Zeitschrift Brand 1 zum möglichen Facebook-Pivot und den spektakulärsten Pivots der Tech-Geschichte. Wir danken für das Gespräch. Und weißt du, Markus, zwei Dinge gehen mir durch den Kopf, als wir das jetzt nochmal gehört haben. Das eine ist, seit Jahren reden wir darüber, dass diese Daten sozusagen missbraucht werden oder gebraucht werden. Und wir haben gehört, niemand schert sich darum, nur wenige. Und trotzdem, der zweite Punkt, trotzdem ist Facebook unter Druck. Was hältst du von der Geschichte?
Das finde ich schwierig, um es so zu sagen. Es ist ganz interessant. Ne? Einerseits, dieses Niemand ist tatsächlich nicht niemand, sondern man spricht ja von dieser ominösen Mehrheit, die nicht auf die Straße geht oder einfach auch Facebook zu nutzen. Und die scheint es vielleicht tatsächlich nicht zu geben. Aber andererseits heißt es auch, dass die wenigen, die es doch gibt, die es immer gestört hat, dass deren Stimme doch laut genug ist. Also, um es mal ganz groß sozusagen aus dem Fenster zu hängen, die Demokratie funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Und das finde ich schon eine ganz gute Nachricht.
Und es muss was im Gange sein, denn tatsächlich gehen ja die Leute, Stefan Heuer hat es ja gesagt, aus dem Unternehmen raus. Also muss da irgendwie was im Gange sein. Aber würdest du denn so einem Krypto-Messenger von Facebook trauen?
Nicht, soweit ich ihn werfen kann. Weniger weit. Der wiegt ja nicht so viel. Nicht so weit. Nee, also, weil genau das, was also sowohl im Beitrag als auch im Interview jetzt anklang, das ist ja trotzdem noch diese Firma, die schon immer gezeigt hat, dass es ihnen nie ums Wohlergehen der User geht, sondern nur um ihre Aufmerksamkeit. Und ich, also mal abgesehen davon, kommt das überhaupt oder ist das nur eine Schutzbehauptung, würde ich tatsächlich auch sagen, was auch immer das ist, es passiert vor allen Dingen aus dem Grund, weil sie hoffen, meine Aufmerksamkeit dann in diesem Ding zu widmen und ich würde das nicht vertrauen.
Nee. Ich glaube, es wird nicht dazu kommen. Ich glaube, es wird, Sie haben es ja schon mal angekündigt, haben wir auch schon gesagt, 2014 schon mal und ich glaube, es wird zu einer Zerschlagung kommen.
Das dann doch. Da bin ich sehr gespannt, weil da bin ich tatsächlich nicht so sicher, weil was ich eher vermuten würde, ist, Facebook entkommt irgendwie der Zerschlagung, aber verpasst diesen Moment, von dem Heuer gerade gesprochen hat und wird dann zum nächsten MySpace.
Und da das jetzt alles getaped ist, sozusagen können wir das nochmal auf Wiedervorlage nehmen in zwei Jahren oder so. Dann können wir gucken, unbedingt, wer von uns beiden rechts hatte. Jetzt Musik.
Jetzt erstmal Musik von Metsunami aus Litauen. Summer Nights featuring Personality heißt dieses Stück.
Thank you.
Man kann lange darüber reden, wie es sich anfühlen könnte, psychisch krank zu sein. Wirklich nachvollziehbar ist es aber nicht ohne so weiteres. Auch Dokumentarfilme oder Bücher helfen dann nur begrenzt weiter, aber vielleicht kann Virtual Reality mehr leisten?
Die Künstlerin Kalina Bertin versucht genau das, nämlich mit ihrem Projekt Manic VR eine bipolare Störung virtuell nacherlebbar zu machen. Vorgestellt wird ihre Arbeit auf der Brain Awareness Week in Berlin und Pierre Rauschenberger war dort und ist in die virtuelle Welt eingetaucht.
Hi, Kalina. It's me. I think it started again.
Wir befinden uns in einem Krankenhauszimmer. Es ist schlicht eingerichtet, kühl. Ein Einzelbett, sonst nichts. Dann wechselt die Umgebung. Ein altmodisches Zimmer mit einem Globus in einer Staffelei erscheint. Gegenstände fliegen durch die Luft.
Kalina, what do I do with this?
Sprachnachrichten wie diese gehen seit Jahren auf dem Handy von Kalina Bertin ein. Ihre beiden Geschwister François und Felicia haben eine bipolare Störung. Kalina Bertin ist Dokumentarfilmemacherin und hat versucht, die Geschichte ihrer Geschwister zu erzählen.
Ich war frustriert, weil ich mit der Kamera immer versucht habe, in ihre Welt zu schauen. Die Kamera war wie ein Fenster zu ihrer Welt, aber da war immer noch eine große Distanz. Also habe ich gedacht, dass ich ein Medium brauche, das der Zuschauerin erlaubt, in ihre Welt einzutauchen, nicht mehr außen vor zu sein. Und das hat VR mir ermöglicht.
PsychiaterInnen nutzen VR schon zur Behandlung psychischer Störungen wie der posttraumatischen Belastungsstörung. ForscherInnen untersuchen außerdem den Einsatz von VR für Diagnosen von Störungen wie Alzheimer. Kalina Bertin wollte VR nutzen, um eine möglichst authentische Erfahrung zu erschaffen und versuchen, von der Beobachtung als außenstehende dritte Person zu einem persönlichen Erlebnis zu kommen. Zusammen mit ihren Geschwistern, mit PsychiaterInnen und WissenschaftlerInnen aus Cambridge hat Kalina Bertin an ihrem Projekt Manic VR gearbeitet.
Als ich angefangen habe, an dem Projekt zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass ich gar nicht wirklich weiß, was die bipolare Störung eigentlich ist. Erst durch mein Projekt habe ich die Symptome genau verstanden. Und erst mit diesem Wissen kann man ja überhaupt weiterhelfen.
Menschen mit einer bipolaren Störung durchlaufen Phasen mit depressiven Gefühlen und Phasen mit Hochgefühlen, Euphorie. Das nennt man dann Manie.
Zum Beispiel der Überschwang während der manischen Phasen, diese ganze Energie, dann taucht oft Gott auf. Aber in der depressiven Phase gibt es dann diese Stille, das Gefühl, isoliert zu sein oder unter Wasser zu sein.
An einer Stelle gibt es eine Art Decke aus Wasser, dann wieder Szenenwechsel. Ein Dschungel wächst aus dem Boden, zarte Blätter sprießen. Zunächst ist alles friedlich, die Sonne scheint, es gibt sogar einen Vogelschwarm. Das fühlt sich erleichternd an. Dann plötzlich verdüstert sich der Dschungel, gruselig.
And my siblings have bipolar type 1, so they experience psychotic episodes. Not everybody who has bipolar.
Meine Geschwister haben die bipolare Störung Typ 1. Das heißt, dass sie auch psychotische Phasen erleben. Das ist nicht bei allen Menschen mit bipolarer Störung so, aber sie haben Dinge gesehen und erlebt, die ihnen sehr real vorkamen. Und ich wollte diese Elemente visuell darstellen. Ich wollte das nicht als Störung darstellen. Nein, ich wollte die Poesie herausarbeiten, die in dieser Sicht der Welt steckt.
There's some poetry in that and it can give further insight into, you know, the way they see the world.
It's like if half of it is true and half of it is in my mind.
Mal gibt es Zeit, sich in Ruhe in den virtuellen Räumen umzuschauen, ein Buch anzugucken. Dann reißt die Decke plötzlich auf und man wird hochgesogen in ein Universum. Manche Erfahrungen sind nicht eindeutig angenehm oder unangenehm, aber alles ist sehr intensiv.
Ein Moment war sehr bewegend. Die Tochter meiner Schwester hat sich das Stück angeschaut, da war sie so 9 Jahre alt. Und als sie das Headset runtergenommen hat, hat sie gesagt, Mama, das passiert dir also die ganze Zeit, so fühlt sich Manie an. Sie hat zum ersten Mal verstanden, was ihre Mutter durchmacht. Das hat die beiden echt verbunden.
Ihrer Schwester geht es inzwischen gut. Mit einer optimalen Einstellung der Medikamente können Menschen mit bipolarer Störung ein ruhiges Leben führen. Kalina Bertes VR-Projekt hat sie ihren Geschwistern noch mal näher gebracht. Extrem viel näher, sagt sie.
Das wäre natürlich ein tolles Mittel, um anderen Menschen mit bipolarer Störung zu helfen, damit ihre Familie und Freunde sie besser verstehen.
Pia Rauschenberger über das Projekt Manic VR der Künstlerin Kalina Bertin. Wie sie Manic VR anfühlt, können sich Besucher noch heute und morgen in der Schering-Stiftung in Berlin-Mitte ausprobieren. Hier geht's weiter mit Netzmusik von Ila Panorama.
Inu Guridi heißt die Produzentin dahinter. Sie ist Mitte 20 und wurde in der uruguayanischen Hauptstadt Montevideo geboren und hat da anscheinend viel Synthie-Pop aus den 80ern gehört. Die leicht kitschigen, dicken Synthie-Schwaden hört man auch immer wieder in ihren Tracks. Vier davon gibt es bislang, zum Beispiel diesen hier, Paradise.
Thank you.
Ila Panorama mit Paradise hier mit Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Eine Sendung, die jetzt zu Ende geht. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 und Susanne Burkhardt. Und die hat ein Interview des deutsch-britischen Kollektivs GOB Squad. Und da geht es nicht nur um Theater, da geht es auch um Brexit.
Ganz genau. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie und können Sie auch nochmal nachhören auf unserer Website breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und wir verabschieden uns mit Netzmusik.
Und zwar aus Russland. Purely Grey heißt die. Dahinter steckt der Musiker Alexander Soborov. Und das Stück Bath Bombs ist auf dem von dem selbstgeführten Label Tracked erschienen. Sein Motto ist da: Quality Music made with unconventional Software. Also hochwertige Musik mit seltsamer Software gemacht.
Selbstgeführt und selbstgefühlt. Und das meint, dieser Titel wurde mit Tracker-Software geschrieben, mit der unter anderem ja auch Musikstücke für Computerspiele erstellt werden.
Wir sind Markus Richter
und Vera Linz und wir sagen
Tschüss.